Die Gemeinde Jesu Christi ist zu allen Zeiten, in allen Jahrhunderten durch gewisse Krisen gegangen. Die erste Krise war ihre Identität. Ist sie eine jüdische Gemeinschaft oder eine neue Einheit von Gott gedacht? Also ist sie eine neue Gemeinde und nicht eine Niederlassung. 15 Jahre lang waren ja nur Juden, mehr oder weniger solche, die Jesus nachfolgten als den Messias. Und erst in Antiochia lesen wir dann, dass eben das Evangelium auch den Griechen verkündigt wurde. Darum nannte man sie dort auch zum ersten Mal Christen, weil eben Christus vorher nicht die Frage war, es war eben Messias. Und die erste Evangelisation in reinem Griechisch brachte natürlich dazu, dass die Menschen nicht mehr vom hebräischen Messias redeten, sondern von dem griechischen Christus. Und damit begann eine ganz neue Entwicklung, und wir haben heute das Neue Testament und denken da gar nicht so sehr drüber nach, wie sehr diese Krise eine Gefährdung war. Die zweite Krise ist ja dann gelöst worden durch die Lehre der Apostel, Apostelkonzil von Jerusalem und wie man es nennen will. Und die zweite Krise, die große Krise, die kam, war nach der Verfolgungswelle. Als es schick wurde, Christ zu sein. Dass man überhaupt nicht mehr vorwärts kommen konnte in der Verwaltung, ohne Christ zu werden. Weil eben der Kaiser Christ geworden war, nominell wenigstens. Und der Nachfolger dann das Ganze strukturell stark entwickelte und die Christen sich Gebäude bauten, wie früher die heidnischen Tempel, die wir heute Kirchen nennen. Und die ganze Zeit der Untergrundarbeit war vorbei, die Zeit der Hauskirchen war vorüber. Es entstand jetzt die Zeit der Dome. Und schon längere Zeit waren die Männer, die die Gemeinde leiteten, die Presbyteros und die Episkopos, also die vom Hebräischen her kannte man ja den Presbyter, den Ältesten, und vom griechischen Denken her kannte man den Aufseher, den Episkopos. Aber schon kurz in der nachapostolischen Zeit übernahmen dann diese Aufseher die Geldangelegenheiten der Gemeinde, und bald hatte man nur noch einen Kassierer, den Episkopos. Den Bischof hat Luther übersetzt. Und bald hatte man einen Bischof nicht nur für eine Gemeinde, sondern für die ganze Stadt. Und dann kam der Regionalbischof und heute haben wir den Papst. Das war eben die Entwicklung, die dadurch kam, dass das Geld nicht mehr in den Händen der Ältesten war, sondern von einem Fachmann verwaltet wurde. Und die Bestimmung darüber, wofür es ausgegeben wird. Aber damit kam eben auch mit der ganzen Entwicklung die Verbindung von Kirche und Staat. Und das führte in die zweite Krise, eine Identitätskrise, die bis in das hohe Mittelalter hinein existierte. Die Waldenser bilden da die Ausnahme und auch manche andere, aber kleinere Bewegungen. Aber im Großen und Ganzen fand erst eine Veränderung des Gemeindeverständnisses durch die Reformation statt. Und dann noch stärker durch den Pietismus und so weiter und durch die freikirchlichen Bewegungen. Aber heute haben wir wieder eine dritte große Identitätskrise. Und das ist die Identitätskrise in unserem Land. Nach wie vor die der Frage, wer ist die Gemeinde Jesu Christi? Ihre Identität? Ist sie Landeskirche? Das Problem ist nur in den Ländern, wo Fürst und Bischof oft in einer Person waren, aber zumindest in einer Macht. Die Landeskirche mit dem Landesfürsten und dem Landesbischof. Das Denken ist ja heute in unserem Volk ganz stark drin, auch bei den Leuten, die nicht in die Kirche gehen. Das ist einfach fest verfahren. Und das macht Missionsarbeit, Gemeindeaufbau in Deutschland so schwierig. Auch in der Schweiz und in Österreich. In diesen Ländern, die eben ihre Struktur von der Ehe zwischen Thron und Altar her haben. Die andere Krise ist die Krise der Autorität. Die Identität ist das eine. Wenn du das Buch liest, da vorne, da steht das drin im ersten Kapitel, ich wiederhole das jetzt nicht alles. Im zweiten Kapitel rede ich dann von der Krise der Gemeinde Jesu in der Frage der Autorität. Die Identität als Christusgemeinde, das Glaubensbekenntnis des Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann die zweite Krise, die eben, wer hat zu sagen? Nicht? Der Sonntag wurde vom Kaiser eingeführt und die Strukturen der christlichen Kirche weitgehend daher beeinflusst. Wir haben also da Schwierigkeiten. die Frage, wer hat zu sagen, was gilt überhaupt? Die Autorität Gottes ist letztlich da in Frage gestellt, weil man die Autorität der Schrift in Frage gestellt hat. Und wo die Autorität der Schrift verloren geht, die Autorität der Lehrer verloren. Und die Lehrer der Gemeinde, die hier die Gemeinde zu bestimmen haben in der Lehre, sind die Ältesten und sie verlieren ihre Autorität, weil sie eben ihr Vertrauen in die Schrift verloren haben. Das ist die zweite Krise. In der dritten haben wir keine Probleme. Das ist die Frage der Kreativität, Gaben und Aufgaben. Darüber tummelt sich alles. Und nur es funktioniert nicht, weil die ersten beiden Fragen nicht geklärt sind. Wer ist die Gemeinde Jesu und wer hat zu sagen? Wenn die Ältesten nicht zu sagen haben, weil die Schrift nicht zu sagen hat, dann ist Gott verneint in seiner Autorität. Denn Gottes Autorität, dass alles, was er sagt und tut, richtig ist, ist uns bestätigt in der Heiligen Schrift. Und die Heilige Schrift muss die Grundlage sein der Lehre in der Gemeinde durch die Ältesten. Darum geht es nicht so sehr um die Frage, ob eine Frau auf die Kanzel gehört. Können ja nicht 70% aller Missionskräfte nach Hause holen. Sondern die Frage ist, ob die Kanzel der Platz ist, wo man alleine verkündigt, was richtig ist, wo lehrbildende Verkündigung stattfindet. Wenn es das ist, gehört keine Frau rauf, denn es gibt keine Ältestinnen. Es gibt Diakoninnen, aber keine Ältestinnen. Deshalb sind wir heute mittendrin in einer Krise der Gemeinde Jesu, in der Frage ihrer Autorität. Und der Apostel Paulus schrieb einen Brief an eine so angefochtene Gemeinde. Und die ersten beiden Kapitel dieses Briefes, der erste Thessalonicher Brief, wollte ich als Grundlage meiner Ausführungen nehmen. Ein bisschen Nachhilfeunterricht, wir sind ja alle schon nicht mehr, schon lange raus aus der Bibelschule und ich weiß nicht, ob wir gerade den ersten Thessalonicher Brief so sehr vorgenommen haben. Er entstand durch die Notsituation der Gemeinde in Thessaloniki, also. Die zweite Missionsreise, Apostelgeschichte 16, nach dem Aposteltreffen in Jerusalem und der Festlegung, dass sie nicht erst sich beschneiden lassen müssen, um dann Christen zu werden, dass sie nicht das Gesetz halten müssen, um dann Christen zu sein. Nachdem diese Dinge geklärt waren in ihrer Identität, ging dann die zweite Missionsreise los, aber sie klappte nicht gleich, weil der Barnabas andere Vorstellungen hatte als der Paulus. Barnabas wollte den zurückgebliebenen Mitarbeiter Markus noch wieder mitnehmen und Paulus sagt, komm nicht in Frage, wer einmal abgewichen ist, den nehmen wir nicht mehr. Und sie kamen hart aneinander und es ging auseinander mit diesem auf der ersten Reise so gesegneten Dienst. Und Paulus nahm dann Silas mit. Sie kamen nach Ikonien, Derbe, Lystra. Ja, Timotheus fand er dann dort. Sohn eines griechischen Vaters, gläubige Mutter, gläubige Großmutter, Lois und die Mutter Eutychia. Und Timotheus hat ein großes Ansehen bei den Brüdern. Paulus wollte ihn mitnehmen. Und weil sie unter Juden arbeiten wollten, entschloss er sich, ihn zu beschneiden. Nach dem Apostelkonzil von Jerusalem. Derselbe Mann tat das, der den Galaterbrief geschrieben hat, was zeigt, dass eben es hier darauf ankam, die Menschen unbedingt mit dem Evangelium zu erreichen, konnte Paulus das so machen, weil er sagte, ich bin geworden den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche, aber dahinter steht auch, dass ich etliche für Christus gewinne. Naja, sie sind dann zu dritt weiter und der Geist Gottes wehrte ihnen nach rechts, nach oben, nach Norden und nach Süden und Westen. Und zurück ging es auch nicht. Und dann wussten sie nicht weiter. Bis dann diese Erscheinung kam in dem Traum, komm herüber und hilf uns, der Mann aus Makedonien, dieser Europäer. Und danach schreibt dann Lukas, der kam auch da dazu, danach trachteten wir von da an, nun herüberzugehen. Und die kamen dann, wie wir wissen, nach Philippi. Nun ja, das war anfangs erfolgreich. Lydia tat der Herr das Herz auf. Sie lud ein in ihr Haus. Gemeinde entstand, eine kleine, wackelige noch, aber immerhin. Es wurde später eine bedeutende Gemeinde. Aber dann kam diese Dämonenaustreibung und dann kam die Anzeige und sie landeten im Gefängnis. Und Paulus und Silas sangen da in ihrer, nach ihrer Folter unten im festen Block, sangen sie Loblieder um Mitternacht. Und dann kam das Erdbeben und die Türen fielen aus den Angeln. Aber wir wissen ja, der Kerkermeister hat sich schon vor dem Frühstück taufen lassen. Er wusch ihnen die Striemen, ließ sich taufen mit seinem ganzen Hause und sie freuten sich. Und dann kam natürlich, jetzt kamen die Obersten der Stadt und sagten, na, das ist ja ein Römer, was haben wir gemacht? Nicht wahr? Bitte geht doch, geht das, geht bitte schön. Nicht wahr? Und dann dachte, wir gehen erstmal zur Lydia. Nicht wahr? Und naja, vielleicht haben sie bei Lydia zu Mittag gegessen, ich weiß nicht, aber sie sind erst zur Lydia hin und da mussten die ja mit. Nicht wahr? Da hat die junge Gemeinde bestätigt vor der Obrigkeit. Und dann sind sie trotz dieser Verfolgung weitergezogen und sie kamen, Apostel 17, dann nach Thessalonik. Das liegt an der bedeutenden Hafenstraße, war auch ein bedeutender Hafen, auch eine jüdische Siedlung dort. Und Paulus ging nach seiner Gewohnheit, Apostel 17 steht das, da ging er drei Samstage hintereinander an den Sabbaten, ging er in die Synagoge und predigte ihnen, dass Jesus der Christus ist, der auferstehen musste und so weiter. Und einige der Juden folgten Paulus und Silas. Und am nächsten Samstag kamen noch viel mehr. Und er predigte wieder. Und noch mehr folgten ihm. Und dann kam die halbe Stadt. Da kamen so viele Griechen gelaufen, dass einfach eine Katastrophe eintrat. Und darunter auch noch einige der vornehmen Frauen. Und das für die jüdischen Rabbiner. Ja. Aber da kam der Neid. Und der Neid brachte sie dahin, üble Männer sich zu holen, die einen Pöbel zu sammeln und zusammenzurotten, um einen Aufruhr zu beginnen. Dann zogen sie vor das Haus des Jason, der Paulus und Silas beherbergte und wo jetzt die Gemeinde entstanden war. Und sie wollten jetzt natürlich den Paulus und den Silas da gefangen nehmen, aber die fanden sie nicht. Aber dann fanden sie Jason und den haben sie geschleppt vor die Obrigkeit und andere, die zur Gemeinde jetzt gehörten. Und die mussten da erst in Genüge tun durch eine Geldzahlung und dann erst kamen die frei. Aber in der Nacht haben die Brüder dann Paulus und Silas aus der Stadt geschickt, sollten schnell verschwinden. Und so blieb nach nur dreimonatiger Missionsarbeit eine jung entstandene Gemeinde allein zurück. Die Missionare mussten fliehen. Nicht schwer, sich das vorzustellen, wie das dann aussah. Und die Apostel kamen nach Beröa. Da waren die Juden ganz anders vorher in Thessalonik. Sie nahmen das Wort, die prüften, die forschten jeden Tag in der Schrift, ob es sich so verhalte. Aber die von Thessalonik kamen hinterher und sagten, das sind die bösen Leute. Und da mussten sie da auch fliehen. Da kamen sie erst nach Athen, aber von dort auch bald weiter nach Korinth, wo Paulus dann 18 Monate blieb. Und in dieser Zeit bekam er schlechte Nachrichten. Es stand nicht gut mit der jungen Gemeinde. Aus den ersten beiden Kapiteln schon können wir sehen, wie sehr sie angefochten waren. Und die Frage der Autorität des Apostels war in Frage gestellt. Damit auch die Autorität dessen, was er lehrte. Und damit auch die Autorität Gottes. Eine Gemeinde war gebeutelt von allen möglichen Anfechtungen, Verdächtigungen, übler Nachrede. Alles ging drüber und drunter und Paulus erfuhr davon. Die Nachricht kam zu ihm und er schrieb dann diesen Brief. Ich werde ihn nicht ganz vorlesen. Ich denke, das muss ich jetzt in dieser Stelle nicht gerade tun, das würde auch zu weit gehen. Sondern ich möchte gerne einige Highlights daraus, so Vers für Vers, durchgehen. Wir haben es da einmal damit zu tun im ersten Kapitel. Das so eine Art Einleitung erstmal ist. Ein kurzes Kapitel, und Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonik in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Und wie fängt er jetzt an? Erst spricht er mal über das Gebet. Er beginnt mit Gebet, er endet das zweite Kapitel mit Gebet. Dieses Eingebundensein in das Reden mit Gott ist der Rahmen, in dem er seine Autorität verteidigt und ausbaut, in welche er Korrekturen vornimmt, dringend musste. Er sagt erstmal, wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Also auch für die Motzer hat er gebetet. Richtig? Fällt uns ja manchmal schwer, wenn wir so richtig durch die Mangel genommen worden sind und hören dann auch noch durch andere, das war der Bruder sowieso und die Schwester sowieso, in besonderer Weise, die das Telefon tüchtig bedient haben oder gar in der Gemeindeversammlung noch aufgestanden sind und mal die ganzen Verfehlungen des Evangelisten aufgezählt hat, nicht wahr? Und dann soll man noch einen Chorus singen, nicht? Das ist nur mit Gebet zu bewerkstelligen. Und er sagt es ihnen aber auch, dass er für sie betet. Wir reden nicht gerne viel von unserem Gebetsleben. Das hat ja auch jeder anders und jeder zu wenig, aber oder habe ich da geirrt? Aber auf jeden Fall, da ist eine Not bei uns und da reden wir ja nicht gerne von. Aber er tut es und er sagt, alle Zeit und für jeden. Das ist nur an dieser Stelle in seinen Briefen, dass er sagt, für jeden Einzelnen von euch bete ich. Und wir. Er redet auch in anderen von der Fürbitte, aber so für jeden. In dieser Gemeinde, wo so viele jetzt, wir gleich sehen werden, von Verleumdungen angefochten waren und sie auch wohl verbreitet haben. Er betet für sie. Und denken ohne Unterlass vor Gott und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Also zuerst einmal, er nimmt Vorhandenes auf, er greift Dinge auf grundsätzlicher Art. Er sagt einfach hier zuerst, wir beten für euch und wir danken Gott für und unserem Vater an eurem Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Er lobt erstmal und sagt, ich danke und wir danken dem Vater dafür, dass diese drei Dinge bei euch sind. Einmal das Werk im Glauben, dann die Arbeit in der Liebe und dann eure Geduld in der Hoffnung. Er kratzt alles zusammen, was man loben kann. Das Werk im Glauben, eben die geistliche Überzeugungskraft, das geistliche Leben. Dann die Arbeit in der Liebe, die Barmherzigkeit anderen gegenüber, wir würden sagen die Diakonie heute, dem anderen zu dienen, dem anderen zu helfen, einander zur Seite zu stehen. Er sagt das erstmal ohne Abstriche. Er lobt, was zu loben gibt. Und dann sagt er auch noch das Dritte, und eure Geduld in der Hoffnung. Denn die wurden verfolgt. Und sie waren trotzdem dabei geblieben, wenn auch gebeutelt und unsicher gemacht in Glauben, in der Lehre, in vielen Dingen, vor allem im Vertrauen auf den Missionar, den Apostel, der ihnen das Evangelium gebracht hatte. Und dann sagt er, eure Bekehrung war echt. Wo immer Leute in Anfechtung sind und Lehre von uns wollen und hören wollen, wie ist es denn jetzt überhaupt mit mir, erstmal klären, war die Bekehrung echt. Wenn jemand sagt, ich habe viele Probleme, dann frage ich zuerst, wie stehen Sie denn zu Jesus Christus? Ja, ich habe mich mal bekehrt. Gut. Wann war das? So. Und wie ging es weiter? Und wann hörte das so auf mit dem Singen und so? Was war da passiert? Nicht, also man muss erstmal sicher machen, hat er sich echt bekehrt? Ist er ein Eigentum Jesu Christi geworden? Sonst fängt man an, da rumzudoktern wie ein Heilpraktiker oder ein Arzt oder sowas. Nicht? Und ich will das jetzt nicht unterschiedlich betonen, aber die doktern hier auch herum. Dann nehmen Sie mal das, hat nicht gewirkt, sagte ich zu meinem Arzt. Das probieren Sie das mal, nicht? Hat auch nicht gewirkt. Und das ist eben so. Und so kann man natürlich auch nicht vorwärts gehen und sagen, mal so, mal so. Man muss erst mal klären, ist er überhaupt wiedergeboren? Und dieses bestätigt er jetzt erst einmal. Er sagt, ihr seid erwählt. Unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch, nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem Herrn und dem des Herrn und habt das Wort angenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden im Heiligen Geist. Er bestätigt also, ihr habt euch richtig bekehrt. Und trotz der Verfolgung, trotz den Anfechtungen, ihr habt das angenommen, ihr seid darin bewährt geworden. Er sagt dann sogar in Vers 7, ihr seid ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Er nimmt also die Auswirkung der Bekehrung der Thessalonicher in der ganzen Gegend, ja in der ganzen Provinz Achaia. Überall weiß man davon, nimmt er als Glaubensstärkung für die, die die Lehre einmal angenommen haben, aber jetzt verunsichert sind. Und sagt noch in Vers 9, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Soweit das erste Kapitel. Kurz, das sind nur 10 Verse, ja. Wir nutzen das gerne, den Text evangelistisch, um zu reden, wie sie sich bekehrt haben und so. Aber hier in der Situation ging es nicht um Evangelisation. Es ging um eine Befestigung einer jungen Gemeinde, die von dem Teufel angegriffen wurde und die ihr Vertrauen zu dem Missionar und damit auch zu Christus und zu dem gepredigten Wort verloren hatte. Das war alles ins Wanken gekommen, wie wir gleich sehen werden. Und gerade da sagt er, eure Bekehrung ist echt, ihr selbst seid der Beweis dafür, die Nachrichten von euch in aller Land bestätigen das und sie sagen, welchen Eingang wir gefunden haben und wie wunderbar ihr errettet worden seid. Erklärt also im ersten Kapitel die Identität. Ihr seid Christen. Ihr seid Gemeinde Jesu Christi. So würden wir das heute sagen. Das mit eurer Bekehrung, mit eurer Gemeinde, das ist echt. Allerdings unter Verfolgungen. Und er zeigt damit auch schon, woher dann die darauf folgenden Probleme gekommen sind. Aber im zweiten Kapitel wird deutlich, und wir müssen da mal drüber nachdenken, Christ sein und christliches Leben in der Gemeinde besteht aus Lehren und Lernen. Unterwinde es sich nicht, jeder ein Lehrer zu sein, steht die Warnung in der Heiligen Schrift. Und Älteste, heißt es dann, müssen lehrfähig sein. Bei Diakonen wird das nicht gesagt. In der Anweisung für Diakone steht nur, sie müssen die Wahrheit in einem guten Gewissen haben. Ihr könnt das in diesem Buch, unsere Gemeinde kann wachsen, nachlesen, wie wir unterschiedlich da diese Dinge sind. Auch ein Diakon oder Diakonin, wie im Ende des Römerbriefes, konnte eine Frau sein, wie Pöbel. Aber bei den Ältesten lesen wir, dass sie Männer waren, Wir lesen nichts von einer Frau. Und wir lesen, dass sie Männer sein mussten, die lehrfähig waren. Knechte Gottes, die die Widerstrebende überführen können. Und es war Lehren und Lernen. Es reicht nicht, Halleluja zu rufen. Es reicht nicht, jetzt die wunderbaren Lieder mitzusingen. Es reicht nicht, mitzumarschieren und dabei zu sein in der Freiversammlung und alles Mögliche. Sondern es ist alles schön und gut, aber es kommt dazu, Lehren und Lernen. Es gibt keine andere Vermittlung von der Autorität Gottes. Denn sie offenbart sich in der Heiligen Schrift. Und dadurch, dass wir die Schrift, wie sie sich selbst versteht, weitergeben, als richtiges, unfehlbares Wort Gottes. Dadurch offenbaren wir die Autorität Gottes in der Heiligen Schrift vor denen, die wir lehren. Und wer hier dann so lernt, der wird dann von einem Mitläufer zu einem Nachfolger. Das ist der Unterschied. Mitläufer trampeln nur durch die Gegend, aber Nachfolger sind solche, die in die Fußstapfen derer treten, die ihnen vorangegangen sind. Und er sagt, ihr seid unserem Vorbild und dem Vorbild des Herrn Jesus nachgefolgt. Im ersten Kapitel. Müssen wir nachgucken. Steht im ersten Kapitel drin. Dieses Nachgefolgtsein heißt, sie haben die Lehre angenommen. Und es ist nun einmal so, ob die Leute das gerne hören oder nicht, es sind nur wenige in der Lage, zu lehren und zu führen. Die Gemeinde Jesu besteht zum großen Teil aus Nachfolgenden, die denen folgen, die ihnen mit Vorbild des Lebens und Vorbild der Lehre vorangehen. Es gibt dann noch eine ganze Reihe Männer und Frauen, die diese empfangene Lehre nun als Unterweisung weitergeben können. Aber in der Entscheidung, ob etwas richtig ist vor Gott, in der Frage dogmatischer Klärungen, hat Gott diesen Auftrag den Ältesten übertragen. Und daran müssen sie erkannt werden und darin bestätigt werden. Und wenn hier das dann gezeigt wird, dann heißt es kein Neuling und einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht. Das sind diese drei Dinge. Ein Ältester kann einer nur sein, wenn er kein Neuling ist. Ein Diakon kann er aber sein. Bei einem Diakon heißt es nicht, dass er gastfrei sein muss, denn oft war er noch gar nicht verheiratet, hatte gar keine Bude dafür. Und es heißt, er muss nicht lehrfähig sein, sondern die Lehre in gutem Gewissen haben. Also glaubwürdig leben, entsprechend der Lehre. Und von daher gehören Diakone nicht in die Gemeindeleitung rein. Machen die Baptisten Land auf Land ab verkehrt. Aber nach der Bibel ist das nicht richtig. Und dann holen sie noch einen aus der Kinderstunde, auch noch was dabei zu sagen und so weiter. Und dann, Entschuldigung, Baptisten, aber ich gehöre nochmal zu dem Verein da. Aber es ist so, zu dem Bund. Man muss es eben sehen, wir haben in unseren eigenen Gemeinden da die Konflikte. Und die sind programmiert durch das Vereinswesen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Vor 150, 170 Jahren, da kam endlich die Freiheit, dass sich mehr als drei Leute versammeln dürfen. Das war ja vorher Aufruhr. Das waren die vaterlandslosen Gesellen, die da Aufruhr machten gegen den Fürsten. Und jetzt kam 1803, 1807, 1813, Freier vom Stein und so weiter. Also keine Sklaven mehr, keine Leibeigenschaft mehr. Vereinsbildungen waren schrittweise erlaubt. Und das kam alles durch die politische Entwicklung. Und das war genau auch die Zeit, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als die freikirchlichen Gemeinden und die Gemeinschaften entstanden. Und natürlich, das war das Wichtigste, mein Verein. Und sie wurden alle Vereine. Sie nahmen nicht das Neue Testament und sagten, wie wird eine neutestamentliche Gemeinde gebaut? Sie hielten es für selbstverständlich, dass sie ein Verein wurden. Vereinslokal, Vereinshaus, Vereinsfahne, nicht wahr? Vereinsmitgliedschaft, Vereinsbeitrag und all diese Dinge. Alles Vereinswesen. Und dann Vereinsvorstand. Klar. Und der musste eine Rechtsform haben im Staat. Und von diesem Vereinsdenken her sind praktisch alle freikirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften geprägt. Und da liegt der Mangel an Autorität. Da liegt er begründet. Und jetzt die Karre zurückdrehen, ist sehr schwierig. Es ist leichter, eine neue Gemeinde zu gründen, als eine zu reformieren. Ich kann es euch sagen. Ich habe in unserer Gemeinde die geheimen Ältestenwahlen eingeführt, nachdem ich dann Sonntag für Sonntag mehrere Wochen gepredigt habe, was die Bibel über Gemeinde sagt und über Gemeindelehre und Gemeindelernen, über Älteste und Diakone und so weiter. Und als meine Predigten durch waren, habe ich gefragt, haben wir überhaupt jemanden, der sagen könnte, Leute, stellt mich auf als Ältesten? Nee, sagten sie. Wir haben keinen. Sie habt recht. Keiner von uns könnte jetzt sagen, wählt mich. Ich bin der Mann, so wie die Bibel sagt, der ein Ältester sein muss. Was sollen wir machen? So weitermachen mit unserem Verein, wo keine Ordnung herrscht und alles durcheinander geht? Lasst uns doch mal beten darüber, dass Männer in unserer Reihe das werden. Und lasst uns dann mal beten darüber, um Klarheit zu haben, wer denn wohl von den bewährten Lehrern in der Gemeinde, die Gemeinde führen und lehren und leiten könne, voll des Heiligen Geistes, gläubige, gehorsame Kinder und so weiter, nicht? Das ist alles, da steht. Lest das mal nach, ich habe das mal aufgelistet. Und dann haben wir mit zitterndem Herzen erst mal drei Leute gewählt. Und das waren auch die drei, die vorher den Bauausschuss bildeten, weil wir ja keine Ordnung hatten, aber einen Bauausschuss gehabt, nicht? Weil hat die Kirche gebaut und da wurden die drei Ältesten. Und das hat die ganz schön in die Buße getrieben, gewählt zu werden. Denn da steht ja, welcher der Heilige Geist unter euch gesetzt hat, zu Episkopos der Gemeinde. Den Ältesten von Ephesus wurde in Milet gesagt, der Heilige Geist hat euch zu Aufsehern gemacht, zu Bischöfen. Und wenn das so ist, dann muss die Gemeinde erkennen, wen der Heilige Geist dazu gemacht hat und muss sie bestätigen. Und ich würde sagen, am besten einer geheimen Wahl, damit die menschlichen Schwächen nicht noch stärker zutage treten. Mit Verwandtschaft und mein Freund hat mich nicht gewählt und so weiter. Und so haben wir dann angefangen zu lehren, dass man den Ältesten gehorchen muss. Und haben dann aber auch gesagt, nach 5 Jahren möchten wir bestätigt werden oder abgewählt. Wir haben alle 5 Jahre dieselben Ältesten wiedergewählt. Einer ist mal verstorben, einer mal zurückgetreten, weil seine Kinder nicht mehr in den Wegen des Herrn wandeln. Und er feststellte, dass er damit seine Autorität verlor. Er ist heute wieder als Ältester gewählt, nach Jahren. Aber ich muss sagen, damals, ich habe das sehr geschätzt, dass er die Konsequenz daraus zog. Die Frage der Autorität des Lehrens. Und diese Frage überhaupt, der Autorität, war hier in Frage gestellt. Es ging eben nicht mehr so weiter. Darum sagt Paulus Folgendes. Tja, zuerst greift er einfach die ganzen Dinge an, die er gehört hat. Er hat keine Hemmungen, Punkt für Punkt, die Kritik an seiner Person und seinem Dienst auf die Hörner zu nehmen. Er nennt sie bei Namen, aber wie er es tut, sehr taktvoll. Aber er verschweigt sie nicht. Nach der ganzen positiven Einführung, wo er sie bestätigt hat in ihrer Identität, greift er einen Punkt nach dem anderen auf, wo seine Autorität als Apostel in Frage gestellt wird in Thessalonich. Mir hat das Studium dieses Kapitels sehr Mut gemacht, wenn ich am Ende war mit meinem Latein und nicht mehr weiter wusste. Die Frage war, gehen Sie oder gehe ich? Das, ich meine, wer aufnimmt, muss auch ausschließen. Und wir haben ausschließen müssen wegen Ungehorsam gegenüber den Ältesten. Keine Katastrophe eingetreten, wie man gedacht hatte. Im Gegenteil, die Gemeinde wuchs und wuchs. Ordnungen bringen keinen Gemeindezusammenbruch, wenn sie aus der Liebe heraus geschehen und in Verantwortung vor Gott. Also, was sagt er denn? Erstens, Vers 2 und 3, unser Kommen war nicht vergeblich. Scheinbar hat einige gesagt, er ist doch umsonst gekommen. Hat sich doch gar nicht gelohnt. Was wollte der überhaupt hier? Er sagte, ihr selbst wisst, liebe Brüder, Er nimmt sie. Er sagt, hey, ihr wisst das doch. Nicht ich behaupte das hier. Sondern ihr selbst wisst doch, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Er macht so einen Erinnerungsbrief hier. Er bringt noch mal ins Gedächtnis, denkt doch mal nach, wie das war. Ihr wisst das doch, was für einen Eingang wir bei euch hatten. Manche Leute in ihrer bitteren Kritik, die sie erfinden oder nachplappern, der Teufel findet ja immer welche dafür, die vergessen einfach, was da wirklich vorher war. Denn wenn der Dienst vergeblich gewesen wäre, wären sie doch gar nicht zum Glauben gekommen. Die Existenz dieser Gemeinde war doch ein Beweis für die Autorität des Apostels. Aber daran musste er sie erinnern. Unser Kommen war nicht vergeblich, trotz Misshandlung. Gott hat uns Mut gegeben, weiter zu predigen. Als zweites, ja, unsere Ermahnung war frei von Irrtum, sagt die Elberfelder Übersetzung, Betrug und List. Unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem und unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, übersetzt Luther. Das sind drei ganz wichtige Punkte. Die Autorität eines Lehrers, eines Missionars, eines Ältesten, aber auch die Autorität jedes Christen ist da gefährdet, wo man uns sagt, was ihr uns verkündigt habt, war Irrtum. Also das war was, was überhaupt nicht stimmt. Ihr habt uns in die Irre geführt, so ist das nicht. Das sagt doch nichts, ihr habt das bewusst getan, sondern das Wort Irrtum steht erstmal, was ihr gepredigt habt, war falsch. Ohne eine moralische Wertung, Irrtum. Wenn das kursiert in der Gemeinde, verlieren die Leute, die hatten ja das Neue Testament noch nicht, wie wir in schriftlicher Form, verlieren die Leute ihr Vertrauen in das Wort Gottes. Heute geht das so, also die Bibel ist natürlich Gottes Wort, das heißt, nicht alles da drin, ist doch klar, der Teufel spricht ja nicht Gottes Wort, sagt man. Oder man kann ja nicht so sagen, wenn da von Israel die Rede ist, das ist auch für uns Gottes Wort, das ist nur in der Situation, ist also relativ Gottes Wort. Und irgendwo da drin ist es ja. Auch für uns, man weiß nur noch nicht genau wo, aber es ist da, nicht? So beginnt das heute, dass man einfach die Autorität der Schrift, also das verkündigte Wort, denn hier war ja die Lehre der Apostel noch in Sprachform, die später erst hier in Schriftform kam, diese Autorität des Wortes wurde in Frage gestellt. Da sind Irrtümer drin. Wenn man nur anfängt, geht das schon auseinander. Das Vertrauen schwankt dann, und die Liebe lässt nach und der Eifer und die Zielsetzung, alles wird in Frage gestellt, wenn diese Autorität nicht mehr da ist. Aber sie gingen weiter. Sie redeten von Betrug, von betrügerischem und unlauterem Sinn. Ist also, es sagten einige, das war nicht nur falsch, was der gesagt hat. Der hat genau gewusst, dass das falsch ist. Der hat in einer Gesinnung uns das gesagt, dass er uns damit leimen wollte, so würden wir heute das ausdrücken. Der hat uns nur geleimt. Wir sind auf den Leim eingegangen. Betrügerisch war das. Luther übersetzt es, kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn. Also unlauter, wenn etwas nicht so ganz stimmt, nicht ganz echt ist, nicht ganz wahr. Wo also das Motiv nicht in Ordnung ist. Und dann gab es einige, die hatten doch gesagt, ganz geraffinierter Kerl war das, der da gekommen ist, nicht wahr? Der hat mit einem Trick das gemacht. Mit List hat er uns da hineingegängelt. Und jetzt kriegen wir die Verfolgung hier, nur weil der uns da so dazu gebracht hat. Und er sagt, noch mit List. Noch geschah sie mit List. Er macht also klar, dass es ein lauterer Sinn war, indem er das sagte. Sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen. Kommt das Nächste. Der ist doch mit Schmeichelworten umgegangen. Der hat doch nur menschengefällig geredet, wie es gerade nach der Nase ging. Sondern Gott, der unsere Herzen prüft, dem wollten wir gefallen. Nicht Menschen gefallen, sondern Gott gefallen, der unsere Herzen prüft. Und er sagt dann hier, im nächsten Vers, wir sind nicht mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst. Wenn einer mit Schmeichelworten umgeht, das merkt man doch. Und darum sagt er gleich, wie ihr wisst. Mit anderen Worten, wenn ihr nachdenkt, dann wisst ihr, wir haben keinem geschmeichelt. Nach dem Mund geredet. Menschengefällig. Noch mit Habsucht. Noch mit versteckter Habsucht, heißt es bei Luther. Noch mit versteckter Habsucht. Der Paulus ist als Missionar gekommen, hier einen Verein aufzumachen, nur damit er uns das Geld aus der Tasche ziehen kann. Der Evangelist kam doch auch nur, weil er kein Geld mehr in der Kasse hatte, hat er mal bei uns hier im Siegerland eine Evangelisation gemacht, damit er ihn wieder auffüllen konnte. Haben sie gesagt, nicht Bruder? Ja, haben sie gesagt damals. Der Anton ist doch nur deshalb gekommen. Zum Glück haben das nicht alle gedacht. Die wüssten nicht, dass wir mit 70.000 Mark minus aus dem Siegerland rausgegangen sind. Deshalb, weil die Siegerländer sowieso der Meinung sind, dass bei ihnen die größten Kollekten gegeben werden und viele zu ihnen nur kommen, weil sie Kollekten abholen wollen. Haben wir kaum was von Kollekten gesagt und die Gemeinschaftsbewegung hat abgelehnt, dass wir überhaupt zu den Christen der Gemeinschaftsbewegung reden können darüber und auch keinen Brief ihnen schicken und so weiter. Und da blieben 70.000 Mark minus über. Und nun davon ist keiner gestorben, aber diese Vorwürfe kommen schnell. Kommen schnell. Gründe eine Gemeinde und die werden dir auf den Kopf rumhacken und werden sagen, der versucht doch nur irgendwo sich da zu profilieren, irgend mit List und Tücke, irgendwas so hinzukriegen. Der hat doch bestimmt irgendetwas dahinter mit einer versteckten Habsucht. Und dann sagt er, Gott ist Zeuge. Die Motive, ob einer habsüchtig ist, kann man sehr schwer feststellen. Sehr schwierig. Habsucht kann so versteckt werden. Man kann sammeln für die armen Waisenkinder und die armen Kranken da und die sterbenden Leute und weiß gar nicht, wie groß die Verwaltungskosten sind, die da in Afrika da reingesteckt werden. Das gibt es schnell. Man kann das nicht so schnell kontrollieren. Und da sagt er aber nicht, das wisst ihr. Da sagt er, Gott ist mein Zeuge. Er ruft den allmächtigen Gott als Zeugen an, um seine Autorität zu verteidigen als Apostel. Und dann sagt er noch ein Sechstes. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen. Das hatten sie auch vorgehalten. Sechs Argumente gegen die Autorität des Missionars. Die erste, es war vergeblich überhaupt. Die zweite, Irrtum, Betrug und List. Die dritte war Anbiederung, Menschengefallen. Die vierte war Schmeichelworte. Die fünfte war versteckte Habsucht. Und die sechste, Ehrsucht. Wie oft habe ich das gehört? Der macht nur die Aufforderung, um hinterher zu sehen, wie viel Frucht seine Evangelisation gebracht hat, damit er damit angeben kann. Die Kämpfe, die ein Evangelist durchsteht, bis er überhaupt Menschen öffentlich auffordert, haben die keine Ahnung von. Und die große Neigung dahin sein zu lassen, der ich auch für etliche Jahre erlegen bin, weil ich aber die Kritik nicht mehr vertragen konnte, die an den Aufforderungen da war, die ist schrecklich. Und ich habe dann von 62 an bis 66 keine öffentliche Aufforderung gemacht, da vorne zu kommen. Und habe Gelegenheit zu Aussprachen gegeben und Nachversammlungen und so weiter. Bis bei der großen bei dem Weltkongress für Evangelisation mit Billy Graham in Berlin 1966 der Herr mich neu erweckte und mir zeigte, dass ich nicht zu tun habe, was Menschen wollen. Ich meine damit nicht, dass das die einzige Form wäre oder richtig und so weiter. Nur allein richtig oder sowas, alles meine ich nicht. Es war mein Weg. Und ob der erfolgreich ist oder nicht, ist nicht die Frage. Aber er schließt dann positiv. Und ich will auch nicht schließen, ohne diese positive Seite zu zeigen. Nicht nur, wie Paulus sich verteidigt, aber es macht und uns Mut macht, Angriffe, die gesagt werden, gleich anzupacken. Wenn ich höre, da und da, Telefon eben, hör mal du, ich habe gehört, du hättest gestern Abend das und das gesagt. Das stimmt doch wohl nicht, oder wie ist das? Können wir das nicht klären mal miteinander? Meistens sagt er schon am Telefon, so einen Quatsch habe ich nie gesagt. Oder, naja, weißt du, so richtig gesagt, ein bisschen geredet haben wir so, da kam auch was drin vor. Naja, ich sag, komm, nur denkst du so? Eigentlich nicht ein Wort gab das andere. Ja, okay. Ich wollte es nur geklärt haben. Auch bei mir haben Brüder so mal angerufen und gesagt, Anton, hast du das und das gesagt? Der schnellste Weg, um zu klären, um üble Nachrede zu beenden, ist, greift zum Telefon, ruft den Betreffenden an. Oder geht zu ihm hin und sagt, hör mal, ich habe eine Frage. Da behauptet jemand, du hättest deine Frau geschlagen. Oder Geld aus der Kasse genommen, irgendwas gemacht. Ist das so oder ist das eine Verleumdung? Manchmal hat er so verdrückt. Ne? Und man muss sehen, sogar ich mit ihm reden. Und manchmal ist der Vorwurf nicht ganz unberechtigt. Irgendwo so. Nicht? Und, darum, das Beste ist, man spricht mit dem, den es angeht. Der schnellste Weg, es aus der Welt zu bringen, das Schlimmste ist, es als Gebetsanliegen an andere weiterzugeben. Nicht? Noch fromm getarnt, zum Afterreder zu werden, wie Luther das so schön übersetzt. Ja, aber hier, Vers 7. Obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Wörtlich, wie eine Mutter das Kind an die Brust legt. Wir haben nicht von Amts wegen mit euch geredet. Wir hätten ja als Apostel auftreten können, mit der ganzen Autorität, die Gott uns gegeben hat. Wir haben es nicht getan. Wie eine Mutter ihr Kind anlegt, so zärtlich sind wir mit euch umgegangen. Ein wunderbares Bild der Seelsorge, von dem man viel lernen kann. Vers 8. Sondern hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Paulus erwähnt, dass er nicht nur das Evangelium gepredigt hat, sondern er hat diese neu gewonnenen Christen, diese kleine Christengemeinde, die Menschen an seinem Leben Anteil nehmen lassen. Das heißt, er hat mit ihnen gelebt. Wenn ich ein Buch schreiben sollte über die gesegnetsten Erfahrungen, die ich in der Evangelisation gemacht habe, dann würde ich sagen, es waren die Stunden mit meiner Mannschaft. Die Leute, die mit mir in der Stadt waren, um das Evangelium zu verkündigen. Morgens zuerst hatte ich meine Ruhe, wenn ich irgendein Bischof einen Empfang um 8 Uhr ansetzte, was es auch gab. Aber so normalerweise hatte ich da meine Zeit, so bis 10:30, wo ich mich dann vorbereitete auf die Botschaft für den Abend und so. So um 11 Uhr kamen wir dann zusammen, fast immer, um miteinander zu hören, wie geht's dir, Familie, was zu Nachrichten von zu Hause, dann wie geht's der Arbeit, eine Musik, ein Chor, Werbung draußen, Presse und so weiter, was so alles bei so einer, manchmal so einer Mannschaft ja 20 Mann gewesen und, oder auch manchmal nur 10 oder wenn wir so durchgesprochen haben, dann habe ich immer wieder, fast immer habe ich das gemacht, ein Bibelwort ausgelegt. Einfach so für uns, nicht für die große Stadt und so weiter, für uns. Und da haben wir gebetet. Und dann haben wir zusammen gegessen. Und ich habe immer schon gern gegessen. Nicht? Also, ja, und Jesus hat ganz entscheidende Wahrheiten bei Tisch rübergebracht. Muss man nachlesen im Neuen Testament, wie viel Lehre Jesus bei Tisch vermittelt hat. Das ist eine wunderbare Sache. Ja, nun, manchmal habe ich dann auch die Mannschaft ein bisschen zurückgehalten, sonst war ich abends oft nach der Versammlung noch bei ihnen und ich bin ja auch zu den Leuten, die auch noch mal ein Glas Bier trinken dann. Und, aber müssen ja nicht alle. Nur das ist bei uns, der eine trinkt Coca, der andere Bier und wir sind trotzdem alle Brüder, nicht? Also, und Schwestern. Aber das ist aber die Gemeinschaft miteinander haben. Und wenn mir das zu viel wurde, weil ich mal unter der Last einer Evaluation von 2-3 Wochen einfach das nicht mehr so verkraftete, da habe ich das reduziert nur auf den Teil gerade am Morgen, wo wir dann zusammen waren, habe ich dann zurückgezogen. Vor allem, wenn ich älter wurde, meine Kräfte etwas nachließen, bin ich dann einfach mittags versucht, etwas zu schlafen und bin dann durch den Park gelaufen und habe meine Botschaft so rezitiert, immer wieder neu durchgegangen. Meine Vorbereitung läuft eben über einen ganzen Tag, während ich am Schreibtisch nur 1-2 Stunden arbeite, aber ich bereite mich an jedem Ort neu für die Botschaft vor. Oder ich erneuere sie oder arbeite sie rüber und so weiter und mache das dann so in den Abend hinein, um dann die Botschaft loszuwerden und danach ist man dann auch irgendwie befreit. Aber diese Zeit, dieses Miteinander. Und es sind ja ganz wichtige Leute daraus hervorgegangen, die dann später ganz woanders erschienen und in andere Dienste gingen. Aber das war einfach eine Zeit der Prägung, dass wir Leuten Anteil geben an unserem Leben. Oder wenn du mit einer Gemeinde oder mit einem Gemeinschaftsvorstand und so weiter mal irgendwo hinfährst, so weit weg, dass sie nicht nach Hause fahren können abends, sondern dass sie mal über Nacht bleiben und man einfach mal miteinander zu Abend isst und morgens zum Frühstück und dass man ein bisschen Zeit hat miteinander, dann kommen auch mal Dinge auf den Tisch, die sonst in der Gemeinde und in den Sitzungen nicht besprochen werden. Einfach ein Stück Anteil geben am Leben. Das hat Paulus getan. Er sagte, das habe ich mit euch gemacht. Und unser Herr selber zog sich ja manchmal auch in die Wüste zurück, aber er sagte, in 3 Jahren war er mit dieser wandelnden Bibelschule unterwegs. Und sie lebten miteinander und die Jünger konnten ihn fragen. Und diese wandelnde Schule war einfach die Prägungszeit der zukünftigen Apostel. Und er sagt in Vers 9, ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Hier lässt er mal so ein bisschen reinblicken in sein Leben. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, sagt er. Warum? Um nicht abhängig zu sein von den jungen Christen. Er wollte nicht in eine materielle Abhängigkeit kommen von der neu entstandenen Gemeinde. Wir würden heute sagen, habt offene Kassen. Macht nichts geheim, versteckt das nicht. Je offener und klarer unsere finanziellen Verhältnisse sind, in Gemeinde und Werken und Leben, umso besser. Es ist ein ganz großer Segen, wenn man das Geld nicht selbst verwaltet, nicht selber darüber verfügen kann, die Dinge offenlegt und wo es notwendig erscheint, auch gleich sagt, das war so viel, das war so viel, das ist dafür und das gewesen. Und fragt den Kassierer. Damit man dem Teufel da gar keinen Raum gibt, da irgendwo zu mauschen und sagen, der hat doch alles irgendwo da weggesteckt. Nicht? Und so. Dass man einfach über die Dinge offen redet und nicht in Abhängigkeit gerät und Menschen dadurch bindet. Er sagt also, ich habe ein Beispiel gegeben, und er sagt weiter, ihr und Gott seid Zeugen. Er ruft sie jetzt beide an. Er sagt, ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Er nennt das bei Namen. Fast erscheint mir das, wie Paulus lobt sich hier und zählt auf. Das entspricht doch nicht christlicher Demut, doch. Wenn die Autorität eines Reichsgottesarbeiters angezweifelt wird, dann muss er mal seine ganze Demut mit Verstecken wegpacken und sagen, erstens, das habe ich gemacht, zweitens, das, drittens, das nicht und viertens war das klar und im Übrigen können wir danach gucken. Ich sage manchmal so in diesen Situationen, manchmal munkeln die doch in einer Stadt, lieber. Da sehen die jeden Abend die Kollekte und einige zählen das und Mann, da waren Tausende, der andere waren nur 800, aber waren schon Tausende, nicht? Und so, das geht durch die Stadt und so alles. Und ich habe wiederholt, ich war noch in Bremer Stadthalle, da war es ziemlich schlimm, da habe ich gesagt, so, gebt mir mal alle Unterlagen, da habe ich vorgelesen. Also, die ganze Evangelisation kostet so und so viel 1000 Mark. Davon ist vorher auf dem Konto so und so viel eingezahlt worden. Und dann hat man gegeben, in dem ersten Abend das, zweiten Abend und so weiter. Und das bringt alles zusammen so und so viel. Und das heißt, wenn wir hier unseren Strich rechnen, es fehlen noch 10.000 Mark. Und die war Schlussversammlung. Ich sage, die sind in unseren Taschen. Und wer das geben will, weil er Jesus angehört und mitarbeiten will, der kann das tun. Und jetzt kam der Kassierer vor kurzem, jetzt nach 20 Jahren, zu mir und sagte, das war doch damals, als du gesagt hast, die 10.000 Mark würden reinkommen. Du hättest keinen Zweifel. Ich sagte, weißt du was, es waren 9.991 und die letzten 9 Mark habe ich gegeben. Preis den Herrn, die fehlten ja auch noch. Er sagte, aber dann stimmte das doch mit den 10.000 nicht. Ich sage, wieso, gehörtest du nicht dazu? Ach doch. Ja, dann sind es ja genau, ja, ist es genau aufgegangen. Nicht? Also, er hatte gedacht, seine 9 Mark wären kein Opfer. Aber, naja, nicht immer geht das so. Aber ich wollte damit nur Mut machen und sagen, es ist wichtig, dass wir in geldlichen Dingen, auch in Frauen- und Männergeschichten und so weiter, dass wir ganz klare Verhältnisse ziehen. Dass die Leute wissen, wie hat Paulus gesagt, gerecht, untadelig, wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Da war nichts so Komisches, wo man sagen konnte, na, na. Und dann holt er noch einmal aus und sagt, denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, an jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben. Also hier sagt die englische Übersetzung ermutigt, ermahnt. Aber ich habe nachgelesen, ist dasselbe griechische Wort. Also Ermutigung und Ermahnung ist dasselbe. Es gibt keine Ermutigung ohne eine Ermahnung. Es gibt keine Ermahnung ohne eine Ermutigung. Es gehört zusammen. Es hat zumindest einen selben Wortstamm und das darf man nicht auseinanderziehen. Wer ermahnt, ohne zu ermuntern, liegt nicht biblisch richtig. Wer ermuntert, ohne zu ermahnen, liegt auch irgendwo daneben. Aber das Mutmachende der Ermahnung, wie ein Vater das macht, jetzt hat er von der Mutter geredet, nicht? Aber jetzt wie ein Vater seine Kinder ermutigend ermahnt und tröstet und beschworen habe, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Dieses Ermutigen, Mut machen, mitten in den Ermahnungen ist so wichtig. Dem anderen sagen, du machst alles falsch, das ist schnell gesagt. Da ist überhaupt nichts richtig und so weiter. Es gibt so vieles, was auch beim Falschen noch als richtig erklärt werden könnte. Zumindest die Absicht oder irgendwas findest du schon. Wenn du lang genug drüber nachdenkst, wenn einer alles total verbaut hat, irgendwo kannst du sagen, also das war gut von dir, aber das da, das ging daneben. Aber das, was gut war, das kannst du doch jetzt aufbauen. Ich glaube, dass du das kannst. Mit Gottes Hilfe. Ich will dir zur Seite stehen. Oder, wie heißt, sagt er, wir haben getröstet. Es ist nicht genug, dem anderen zu sagen, das ist falsch. Der liegt doch schon drunter. Der ist doch am Ende mit sich. Dann gehört das Trostwort dahin. Die Ermutigung, das Aufrichten, das Bestätigen, das Ermuntern. Es gibt so viele Erzieher, so viele, die anderen auf den Deckel hauen, so wenige, die Mut machen. Das ist wenigstens meine Beobachtung. Auch als junger Christ ist das so gewesen. So viel Ermahnungen, so wenig Ermunterungen. Mach Mut den Leuten, die angefochten sind. Es gehört zur Autorität von Lehre und Leben, damit andere, die lernen und folgen und damit selber Menschen werden, die wiederum andere führen und in die Nachfolge rufen.